Ich nehme da jetzt ein bisschen Knochen weg.
Hallo Andreas.
Hi Sascha.
Was geht in dir vor, wenn du dieses Geräusch hörst?
Mir wird's schlecht. Ich meine, ich gehe so ungerne zum Zahnarzt. Und Gott sei Dank war ich, als wir im TCZ waren, so nervös, dass ich da das überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich habe es erst gehört, als du es hier nochmal vorgespielt hast.
Ja, apropos Hören. Heute hört sich die Ausgabe vielleicht ein bisschen anders an. Die geschulten Ohren unter euch werden es merken, denn wir sind nicht in der Sprecherkabine, wo wir uns sonst immer reinzwängen, ja, sondern wir sitzen begleitet von 3 Hunden insgesamt in meinem Wohnzimmer und ich habe mir ein Beispiel an meiner Frau genommen, die ist auch unter anderem Podcasterin.
Ist das ein guter Vorsatz von dir, Sascha?
Einer von vielen.
Sehr gut.
Denn die beiden, also Alexandra Kosma, Hebamme, meine Frau, und Katrin Rindfleisch, Journalistin, machen gemeinsam Superkraft. Und die machen, dass ich das immer so schön mit Kerzen und nett und so. Und ich bin immer so technisch. Und heute habe ich gesagt, Andreas, komm zu mir. Ich lade dich mal in die gemütliche Ecke ein, trotz der schlimmen Geräusche.
Für mich ist das super. Sag ganz kurz nochmal, was denn Superkraft ist, in 2 Sätzen.
Ein Podcast rund um das Thema Frauengesundheit aus unterschiedlichsten Perspektiven. Lohnt sich, ob man Kinder hat, will oder auch nicht. Auch als Mann absolute Hörempfehlung.
Und gibt's eigentlich, wenn ich das so fragen darf, so eine Konkurrenz zwischen dem Wettrekorder und Superkraft?
Dazu erfahrt ihr mehr, wenn ihr reinhört. Nein. Die gibt es überhaupt nicht, weil wir ja in völlig unterschiedlichen Themen unterwegs sind. Aber wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, springen wir mal rein. Du hast eben schon TZZ gesagt, Tierzahnzentrum. Wir haben gehört, Doktorin Anna Draschka, die werden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und wir nehmen euch mit. Wir waren unterwegs im Dezember des letzten Jahres sind wir aus Köln mit dem Zug morgens um
20 nach 5
nach München gedüst, haben Unmengen von Audiomaterial mitnehmen können, ganz viele Einblicke erhalten, abends wieder zurückgefahren, ganz glücklich, ohne Bordbistro. Und ich würde sagen, legen wir los, steigen wir ein.
Ja, sehr gut.
Wettrekorder. Stimmen aus der Tiermedizin.
Wir nehmen euch mit ins Tierzahnzentrum in München. Ein 750 Quadratmeter großes zahnmedizinisches Zentrum. Dort gibt es separate Bereiche für Kleintiere und für Kleinsäuger.
Und ich muss dich direkt mal verbessern, es ist sogar so, dass die Kleintiere nämlich auch nochmal getrennt sind. Es gibt einen Bereich für die Hunde und einen für die Katzen, weil alle drei...
Hätte ich jetzt gesagt, wenn du mich hättest ausreden lassen.
Okay.
Und ich habe gerade übrigens aber ein Déjà-vu, auch bei der letzten Folge, wo wir in der Moderation hast du gesagt... Ich muss dich hier auch schon mal ganz kurz...
Komm nie wieder vor. Vielleicht morgen.
Nein, aber du hast völlig recht. Auch Hunde und Katze sind getrennt. Also so, dass auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen wird. Es gibt 4 Katzen-OP-Tische, die voll ausgestattet sind. 5 Hunde-OP-Tische, ein Spezialisten-OP. Dann sind für die Kleinsäuger 2 Tische vorhanden.
Genau.
Und es gibt noch einen sterilen OP für oromaxillofaziale Eingriffe. Also alles, was mit Gesichtskiefer-, Mund- und Halschirurgie zu tun hat. Außerdem, das fand ich ziemlich beeindruckend, wenn ich sage OP-Tische, alle voll ausgestattet mit einer Anästhesieeinheit. Das ist alles Material aus der Humanmedizin. Röntgen an jedem Bereich, an jedem Tisch, also in den OPs.
Also digitales Röntgen.
Digitales
genau.
Röntgen. War schon wirklich beeindruckend, als wir da reinkamen. War das für dich Business as usual? Weil du kommst viel weiter rum im tiermedizinischen Bereich als ich.
Also für mich ist es auch... War das auch sehr, sehr imposant. Ich durfte dabei sein, als im Mai des letzten Jahres dieses Tierzahnzentrum eingeweiht wurde. Da konnte man überall hinschauen. Da gab es so eine kleine Rallye durch das Zentrum. Und das ist schon imposant und ist schon sehr, sehr, sehr groß. Es gibt allerdings auch noch in Deutschland andere Zentren, die ähnlich ausgestattet sind. Aber das ist jetzt einfach das Neueste, der heißeste Scheiß, so kann man das schon sagen.
Und du sagst aber was ganz Wichtiges, und das ist mir so gegangen als Tierhalter, aber mit jemandem, der noch in der Veterinärmedizin ein bisschen unbefleckt ist sozusagen. Mhm. die Tierzahnmedizin und deswegen haben wir die Reise ja gemacht, weil wir uns auch diesem Bereich der Veterinärmedizin widmen wollen. Und das TZZ war einfach ein wunderbares Beispiel, um einen Blick zu erhaschen, was ist heute möglich an Therapien. Aber ganz klar, es gibt natürlich auch noch andere Zentren. Aber, und darüber, das fand ich dann auch ganz überraschend, was die Ausbildung angeht, im universitären Kontext, ist noch Luft nach oben. Aber darüber werden wir gleich noch sprechen. Wenn du einverstanden bist, steigen wir jetzt mal, weil wir haben ja mehrere Dinge gemacht. Wir haben uns mit Anna Draschka lange unterhalten, Interview. Genau. Sie haben wir auch im OP mit verfolgt.
Wir haben einzelne Interviews geführt, ja. Mit Spezialistinnen zur Anästhesie, Kleinsäuger-Spezialistinnen, und ich war lange auch alleine dabei, als der Professor Reiter operiert hat.
Über den werden wir gleich auch noch sprechen und den werden wir nachher auch noch bei der Arbeit sozusagen hören können. Du hast es gesagt, du warst bei der Einweihung dabei. Das Tierzahnzentrum ist letztlich hervorgegangen schon durch eine bestehende Praxis. Das will ich nur kurz zur Einordnung dessen sagen, was Anna Draschka gleich erklärt. Also sie hatte eine tiermedizinische Praxis schon mit einem Team und hat da einen Schwerpunkt in der Zahnmedizin gehabt, aber nicht natürlich mit der Ausstattung. Deshalb ist ja dieses TZZ auch gegründet worden, oder?
Diese Ursprungs-Kleintierpraxis Hadern, so heißt das, die ist ungefähr 400 Meter weiter auf derselben Straße und ist jetzt immer noch im Einsatz.
Und damit können wir eigentlich reinspringen in das erste Zitat sozusagen von Anna Draschka, weil ich habe mich natürlich gefragt, sie hat mir im Vorgespräch gesagt, universitäre Ausbildung, Zahnmedizin in der Tiermedizin hängt noch so ein bisschen hinterher, ist schwierig. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wo kriegt man denn überhaupt dann die Menschen her, um so ein Tierzahnzentrum betreiben zu können? Ja, und das hat sie mir geantwortet.
Das Team ist gewachsen mit mir, mit der Praxis, und dadurch waren welche, die schon woanders ausgebildet wurden, kamen ins Team, und die meisten aber haben wir ausgebildet tatsächlich und sind gemeinsam dann in diese Zahnheilkunde gewachsen. Und dann habe ich tatsächlich international Akquise betrieben. Habe einen unglaublich tollen Kollegen aus der Türkei geholt, habe einen unglaublich tollen Kollegen aus den USA gewinnen können, aus Österreich. Wir sind jetzt so ein Multikulti-Team. Wir haben Kolleginnen aus Südamerika, aus Italien. Es ist ganz spannend, und man sieht immer mehr, dass Leute das aber sehen mit der Tierzahnheilkunde und auch Bock drauf haben, und wir ganz viele junge Tierärzte haben, die jetzt das auch lernen wollen. Aber da starten wir natürlich bei Null, weil es ja in den Universitäten nicht unterrichtet wird, und freuen uns aber über die Entwicklung, dass so viele wollen. Ja.
Also ein Team aus international renommierten ExpertInnen zu dem schon bestehenden Team, finde ich auch ganz spannend, die Mischung. Wir haben ja einige der KollegInnen kennenlernen dürfen und haben es ja auch schon gesagt, auch einzelne Interviews führen können. Unter anderem eben mit Professor Alexander Reiter. Das ist diese Österreich-USA-Verbindung. Er kommt aus Österreich, war aber lange in den USA und ist sicher...
Genau, weil er als Professor tätig, hatte jahrelang eine Professur in Pennsylvania und ist jetzt nach mehreren Jahrzehnten wieder zurückgekommen nach Europa und hat jetzt die Stelle angetreten da im TZZ.
Und gehört schon auch weltweit zu den anerkannten Spezialisten.
Absolut.
In der Tierzahnheilkunde. Absolut. Ne? Vielleicht, wir werden ihn nachher hören, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber eine Sache muss ich noch kurz rekapitulieren, bevor wir wieder einsteigen in unser Interview mit Anna Draschka. Nämlich, du hast ihm über die Schulter geschaut, als er eine Katze behandelt hat, die nicht ganz einfach zu behandeln war, muss man sagen. Da waren ein paar Challenges, weil nicht klar war, ob man überhaupt behandeln kann, ob man sie narkotisieren kann, ob der Tubus gelegt werden kann und so weiter und so fort. Klappte alles, und dann hast du ihm über die Schulter geschaut. Und ich weiß noch, wie geflasht du warst nach dieser Behandlung. Wir sprechen über eine Zahnbehandlung. Warum?
Man muss sich vorstellen, dass der Alexander Reiter ein 2-Meter-Mann ist, 100 Kilo, eine starze Kerl, wie man hier in Köln sieht. Und dann saß der da an der OP und hat das Ganze mit einer Leichtigkeit gemacht. Das war wirklich irre. Ich habe vergessen, wo ich bin, weil eigentlich kann ich diese Geräusche gar nicht gut hören und auch die Gerüche nicht wirklich gut wahrnehmen. Aber da war so klar, dass jeder einzelne Handgriff präzise sitzt, ganz ruhig gemacht worden, ganz, ganz ohne Hass. Es war so wie so eine schöne Melodie. Und das war irre, ich war hin und weg.
Andreas' Augen glänzen hier wieder an der Stelle. Das muss ich aber sagen, dass ich das insgesamt das Team auf dem Level, wo da gearbeitet wurde, diese Entspanntheit, das fand ich halt insgesamt auch echt krass. Das ist mir wirklich aufgefallen. Und Anna Draschka hat ihn aber auch mit ins Team geholt, nicht nur wegen seines Renommees und der Präzision in der Arbeit, sondern sie selber bildet sich jetzt quasi auch noch fort, dann während der Anforderungen, die sie da sowieso schon stemmt.
Sie haben ja gemeinsam dasselbe Ziel. Die wollen die Tierzahnheilkunde richtig, richtig groß machen, weiterentwickeln. Und tatsächlich ist die Anna jetzt seit dem 1.1. dabei, hat eine Residency gestartet, um dann sich weiterzubilden. Ist eine mehrjährige Spezialausbildung, wo sie ganz, ganz viele Fälle behandeln und aufarbeiten muss, die dann alle von Professor Reiter und seinen Kollegen entsprechend begutachtet werden. Und sie bereitet sich einfach vor auf diese Diplomprüfung, die dann in 2 Jahren, wenn alles gut geht, stattfinden wird.
Ja, muss ich einfach mal sagen, Respekt vor der Energie, Anna Draschka da mitbringt. Wahnsinn.
Man muss dazu sagen, ein kleines Geheimnis, der Tag von Anna Draschka hat definitiv 36 Stunden, nicht 24.
So macht sie das. Apropos so macht sie das. Ich wollte im Gespräch mit ihr auch mal wissen, ja, wie sieht's denn aus mit der Tierzahnmedizin? Wie hat sich das so entwickelt? Und wo stehen wir heute? Und was sie gesagt hat, das hören wir jetzt.
Vor, sagen wir mal, 20 Jahren hat niemand ins Maul geguckt. Da hat man wieder zugeklappt, weil eine offene Wunde am Rücken, die wird versorgt. Aber wenn man Maul zumachen kann, war das nicht so ganz im Fokus. Vielleicht auch ein bisschen, weil eben kein Können da war, keine Expertise. Und da ist in den letzten 10 Jahren unglaublich viel passiert. Also eine ganz steile Kurve nach oben. Und da gibt's ein paar Wegbereiter, die sich da stark eingesetzt haben, ein paar Kollegen, einzelne, aber die wirklich hart dafür gekämpft haben. Und deswegen sage ich, wir sind auf einem super Weg. Und gerade wenn man den Bedarf ja geweckt hat, und das ist so, dass zumindest in der Tiermedizin es jetzt sexier ist, Zähne zu machen, als es noch vor 10 Jahren war. Da waren es wirklich die Anfangsassistenten, wo man gesagt hat, so, hey, du kannst ja nichts, dann kannst du auch Zähne machen. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wirklich Leute proaktiv hier reinkommen und sagen, hey, bildet mich aus, ich will unbedingt Zähne machen. Und das ist ja schon ein Riesenschritt. Und ich denke, da ist noch viel Besitzeraufklärung, die wir machen müssen. Und wir in den privaten Kliniken, die das im Fokus haben, arbeiten da aber stark auf allen Ebenen, Social Media, mit Veranstaltungen. Und denke, das ist so ein bisschen eine Lawine gerade, die auch losgetreten ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich ganz viel bewegt. Aber ist da noch Luft nach oben? Ja. Und wir sind aber dran. Wenn man die Mitgliederzahlen der DGT auch anschaut über die letzten Jahre, ist da also wirklich exponentiell fast die Entwicklung. Und die waren natürlich immer schon so die Keimzelle, der Kern des Ganzen, und sind auch jetzt sehr innovativ, was eben internationale Referenten angeht, was um das Aufsetzen von Medical Guidelines, wo man wirklich sagt, das ist die Mindestanforderung, wie können wir internationale Standards einführen in deutschen Tierarztpraxen. Da sind die dran, und da ist natürlich jeder, der mitmacht und das Wort verbreitet und das unterstützt, ganz hilfreich. Und wir wären sicher ohne die DGT nicht da, wo wir wären.
Die DGT, die Anna Draschka gerade erwähnt hat, das ist die Deutsche Gesellschaft für Tierzahnheilkunde, und die gehört auch zur DVG, zur Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft. Und Andreas, wir waren ja Ende letzten Jahres auf dem DVG-Wettkongress.
In Berlin.
In Berlin. Kleine Eigenwerbung, in Folge 4 Wettrekorder kann man da auch 3 spannende ExpertInnen-Interviews hören zur Fragestellung, wie kommt das Wissen aus der Forschung in die Praxis. Werbeblock zu Ende. Aber auf diesem DVG-Wettkongress, das war, glaube ich, auch an dem Donnerstag, wo ich da war, hat die DGT, nimmt ja schon echt viel Raum ein. Ne? Also die haben ein ganz, ganz umfassendes Programm.
Die veranstalten jedes Jahr ihr Jahrestreffen dort mit eigentlich mit ganz, ganz vielen Referentinnen und mit über 500 Teilnehmern, die sich da weiter fortbilden. Und da kann man mal sehen, wie interessant eigentlich das Thema Tierzahnheilkunde ist.
Und ich war auch echt beeindruckt, wie umfangreich auch die PatientInnen sind. Also es ist nicht nur der Hund, nicht nur die Katze, die Kleinsäuger kommen, aber auch exotische Tierarten und hochspezifische Fälle. Also es ist jetzt nicht einfach nur mal eine Zahnentfernung, sondern auch wirklich sehr komplexe, hochspezifische Fälle. Warum ich das hier an der Stelle so reinbringe, respektive wir beide das so reinbringen, ist, die DGT kümmert sich um Fortbildung. Das hat Anna Draschka ja gerade in dem letzten Ausschnitt gesagt. Aber dieses Thema Fortbildung, das liegt ihr auch wirklich am Herzen. Und deshalb hat sie sich auch darum bemüht oder bemüht sich darum, das aktiv am Tierzahnzentrum nach vorne zu treiben.
Was wir eben anbieten, ist, dass die Überweiser auch mit ihren Patienten herkommen können und selber operieren mit uns an der Hand oder eben zugucken können, wenn wir ihre Patienten operieren, sodass wir auch sagen, ey, Wissensvermittlung stand bei uns schon immer ganz oben. Und wird ja nicht weniger, wenn man es teilt, sodass wir da auch ein bisschen dieses Praktische, ein praktisches Fach Zahnheilkunde. Und da können wir noch so viele Webinare anbieten und Artikel schreiben und Social-Media-Beiträge machen. Aber am Ende des Tages ist es ein chirurgisches Fach. Und nur wenn ich ein Prozedere öfters mache, dann werde ich auch besser drin. Deswegen bieten wir das auch an. Und wir versuchen natürlich mit unseren Überweisenden ganz eng zusammenzuarbeiten und sagen ihm auch, hey, ihr könnt die Voruntersuchung machen, ihr könnt die Nachuntersuchung machen und wir übernehmen den Part, teilweise auch nur die Bildgebung, dass die wirklich sagen, hey, ich habe keine 3D-Diagnostik, ich schicke euch ein, macht bitte nur Bildgebung und dann kommt ihr wieder zurück zu mir und ich operiere den dann. Das ist alles fein. Also wir übernehmen den Part als Ergänzung, der in der normalen Praxis womöglich aus technischen oder welchen Gründen auch immer nicht gegeben ist.
Ich finde das super spannend, diese Offenheit auch zu sagen zu KollegInnen, die überweisen, wir machen das, wo ihr uns braucht und ihr könnt dazukommen. Also ne, nichts zu verbergen. Jetzt hört man die Polizei oder den Krankenwagen im Hintergrund, aber bei uns ist alles gut. Und da fällt mir noch ein Zitat ein, Anna Draschka, ich weiß gar nicht, ob wir es nachher noch hören würden, sagte auch an irgendeiner Stelle, wir haben genug Patientinnen mit Zähnen. Da wird niemand jemandem was wegnehmen. Im Gegenteil, es gibt so viel zu tun, dass das eben wichtig ist, dass das so in die Breite geht. Das fand ich ganz eindrücklich. Wir beide haben auf dem Wettkongress, du hast mir Michael Hartmann vorgestellt, Dr. Michael Hartmann.
Tierarzt natürlich, ja. Der in Tübingen eine Kleintierpraxis unterhält und führt, seit vielen, vielen Jahren. Und er ist an diesem Wochenende im November zum Präsidenten der DGT gewählt worden. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch.
Mit diesem Michael Hartmann haben wir auch ein ausführliches Interview geführt. Das werden wir nochmal in einer gesonderten Ausgabe einfach als kleines Extra droppen, wie man neudeutsch sagt, also veröffentlichen. Aber aus seinem Interview gibt es so ein paar Passagen, die passen wunderbar zu dem, was Anna Draschka eben gesagt hat, wenn wir über die Anforderungen in der Tierzahnmedizin sprechen.
Ich muss dazu nochmal sagen, dass man bei dem Michael Hartmann, obwohl der auch ein klein bisschen nervös war am Mikrofon, aber bei ihm auch merkt, mit was für einer Leidenschaft er dieses Thema nach vorne bringt.
Das ist ja, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt nur ein akademischer Bereich dann, sondern wirklich eine handwerkliche Tätigkeit. Und dann ist es uns auch sehr wichtig, in der Ausbildung unserer Kolleginnen und Kollegen auch den praktischen Aspekt dann immer zu pflegen. Es hat sich in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt und wir haben Bereiche, die wir jetzt noch besser und noch exakter versorgen können. Vor allen Dingen die Bildgebung hat dazu im Wesentlichen mit beigetragen. Dann viele Dinge, die wir vor Jahren erahnt haben, die können wir jetzt visualisieren. Wir haben das Röntgen eigentlich flächendeckend dann in die Tierzahnheilkunde eingeführt und sehen damit natürlich Dinge, die früher im Verborgenen eben wie gesagt nur erahnt worden sind. Und wir haben darüber jetzt mit der CBCT oder CT-Bildgebung noch weitere Tools, um einfach noch bessere Diagnostik zu machen und damit eigentlich auch unsere Therapie noch idealer eigentlich an den Patienten anzupassen.
Die ist nicht da. Guck, also palatinal haben wir nichts mehr. Und dann ist mir die mesiobukale Wurzel ist mir entgegengekommen, aber die distale, die war schon frakturiert. Die war nicht mehr dran. Dann hole ich die noch raus.
Aber Fistel habe ich jetzt ehrlich gesagt falsch gesehen. Ich glaube, das war was anderes. Also hier ist
okay.
Alles geschlossen.
Gut. Das wäre schon mal gut. Und das ist sehr hilfreich jetzt, zum Beispiel die 3D-Bildgebung, weil es ist ein dreiwurzeliger Zahn. Und wenn du 2D drauf röntgst, dann überlagern sich die Wurzeln teilweise. Und wir können jetzt jede Wurzel in unterschiedlichen Ebenen uns einzeln... Hey, da geht's aber schon durch. Hier geht's durch
in Orbit. Ah ja, genau.
Ja, hast du schon richtig gesehen.
Da geht der durch. Das war nochmal Doktorin Anna Draschka. Mit einer Bildgebung im Rahmen einer laufenden Operation, eines Eingriffs. Das war eine Extraktion bei einem Chihuahua. Da saß ich daneben, das war wirklich beeindruckend. Das arme Kerlchen musste einige seiner Zähne lassen. Wobei, armes Kerlchen ist eigentlich Quatsch, weil der kam mit einer chronischen Parodontitis in die Praxis. Das heißt, das Tier hat ja Schmerzen gehabt, Unwohlsein die gesamte Zeit. Und durch die Behandlung wird es diesem Tier ja im Anschluss besser gehen. Und ich durfte dabei sein bei dem kompletten Prozess der Extraktion und des Nähens. Und wir hatten eben einen Backenzahn, der zum Teil schon rausgebrochen war. Und da wollte Anna Draschka sicher gehen, dass auch alles raus ist. Und darauf bezog sich gerade dieser O-Ton. Und Bildgebung, das habe ich jetzt wirklich verinnerlicht, ist zentral wichtig. Also selbst wenn die Zähne strahlend weiß aussehen sollten, heißt es nicht, dass die Zähne zu 100% gesund sind.
Von Anna und den ganzen Tierzahnärztinnen habe ich gelernt, dass 60% aller dentalen Pathologien bei Hund und Katze nicht sichtbar sind. Und deswegen ist einfach der Einsatz von digitalen Röntgen unheimlich wichtig, um wirklich auch alles sehen zu können. Beziehungsweise bei den Sachen, die etwas schwerer darzustellen sind mit dem CBCT.
Neben der Bildgebung war ein großes Thema Anästhesie. Das ist ein Thema, was mich umtreibt, weil ich immer denke, Narkoserisiko, macht man das jetzt? Ne?
Das hört man auch tatsächlich überall. Man kann die alten Hunde nicht mehr mit den alten Hunden nicht zum Zahnarzt gehen, weil man die ja nicht mehr narkotisieren kann.
Habe ich mir aber gemerkt, Alter ist keine Krankheit. Das habe ich auch von unserem Besuch mitgenommen. Und die Anästhesie ist heute auf einem Level, wisst ihr was, das muss ich euch gar nicht erklären, das kann Anna Draschka viel besser erklären. Hören wir einfach mal rein.
Ich mache mir da um Anästhesie gar keine Gedanken mehr. Also ich mache das ganz bauchschmerzenfrei, so solche Zahn-OPs, weil wir eben ganz viel investiert haben in die Anästhesie und gesagt haben, das muss klappen, das ist die Basis. Bevor ich operiere, muss die Anästhesie richtig geil sein. Und wenn sie so optimal ist, dann gehe ich da auch ganz entspannt rein und kann es auch den Besitzern empfehlen und sagen, ich mache mir keine Sorgen, müssen sich auch keine Sorgen machen. Wobei ich natürlich verstehe, weil ich auch Tierbesitzer bin, was das für ein Gefühl ist, diese Verantwortung zu sagen, ich entscheide jetzt, der geht irgendwo in Narkose. Natürlich macht man sich Sorgen, das ist klar. Ja, das ist ja, man hat die Verantwortung für sein Tier. Aber von medizinischer Seite bin ich da sehr, sehr entspannt.
Anästhesie macht gar keine Bauchschmerzen mehr, weil es so High-Level ist. Und man muss sagen, es ist nicht nur die Technik, sondern auch das Team. Wir haben das ja bei den OPs mitbekommen. Das sind die ÄrztInnen am Behandlungstisch. Und das Anästhesie-Team ist immer da und hat jeden Patienten, der auf den unterschiedlichen Tischen liegt, im Auge. Und wir hatten die Gelegenheit, mit Alina Schuschnigg zu sprechen. Sie ist aus dem Team am Tierzahnzentrum. Und sie ist TFA und ist aber auch Anästhesieassistentin.
Hat sich weitergebildet.
Weitergebildet.
Und lebt diese Aufgabe auch tatsächlich. Ich habe sie beobachtet, als du mit Anna gesprochen hast, als sie halt einen Hund wieder betreut hat, der langsam wieder wach geworden ist. Und sie macht das wirklich mit sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft und Liebe.
Und jetzt hören wir, wie der Prozess der Anästhesie so normalerweise im TZZ abläuft.
Hat man denn alle Befunde, die notwendig sind für so eine Narkose? Das bedeutet eine Blutuntersuchung, damit man einfach aktuelle Organwerte hat. Die sind wichtig für die Verstoffwechselung der Narkose und natürlich dementsprechend, wenn man da Auffälligkeiten hat, auch wichtig für die Wahl der Narkose. Erkrankungen, wenn wir zum Beispiel Kardiobefunde haben, dann sind die ganzen Doings, sage ich mal, anders, als wenn man jetzt einen kerngesunden jungen Hund hat oder Katze auch. Ansonsten ist es so, dass wir ja immer am Morgen mit den Patientenbesitzern sprechen, eben auch aktuelle Zustände haben wir, Auffälligkeiten wie ein aktuelles Erbrechen oder ein Durchfall, irgendwas dergleichen, weil das natürlich auch alles die Narkose beeinflusst. Sobald ich dann mein Tierchen habe, wird es erstmal klinisch untersucht, also wirklich tagesaktuell. Wie ist die Herzfrequenz vor Ort? Wie ist der Kreislauf allgemein? Also wir prüfen immer kapilläre Füllzeit, Schleimhautfarbe. Wir messen Temperatur bei den Tieren, die jetzt nicht zu gestresst sind, weil ich habe ja gesagt, mein Ziel ist, dass die Tiere einfach ein optimales Erlebnis haben bei uns. Sobald ich dann den Besitzern ein gutes Gefühl vermittelt habe und sie mir besten Gewissens ihr Tier mitgeben, was natürlich auch ein Punkt ist. Es hat immer mit Vertrauen zu tun. Und das Tier klinisch gesund ist, also wir wirklich die Vitalparameter überprüft haben und einfach sehen, in welchem Akutzustand dieses Tier gerade ist, dann wird immer geguckt, welche Narkose ist denn jetzt die richtige für dieses Tier, weil sie sind alle individuell. Es sind individuelle Patienten mit individuellen Befunden oder auch individuellen Bedürfnissen, sage ich jetzt mal. Nicht jede OP ist ja auch gleich. Und dann wird immer explizit für dieses Tier ein Protokoll erstellt, dass wir gucken, was sind die besten Medikationen. Sobald das Tier dann untersucht ist, legt man einen Venenzugang. Wenn das sogar das Tier zu sehr stresst, dann haben wir immer die Option, dass wir ja entweder einen zentralen Venenzugang legen oder dass wir sogar einen ganz kleinen Pieks in die Oberschenkelmuskulatur geben. Das ist dann die intramuskuläre Sedation. Davon werden die Tiere dann so angstbefreit, leicht sediert, sodass man ganz ohne Stress einen Venenzugang legen kann. Dann erhalten wir natürlich die Narkose immer sehr schön, soweit, dass die Tiere keine Reflexe mehr haben und wir dann intubieren können. Also wir arbeiten einfach auf einem sehr hohen Niveau so. Also es ist wirklich die Anna, die hat von Anfang an mir das Gefühl vermittelt, dass es ihr sehr wichtig ist, dass ich mich hier frei entfalten kann. Das bedeutet, dass sie mein Potenzial sieht und mich da auch unterstützt drin. Und deswegen ist die Entfaltung hier auch so schön, wie sie ist und eben auch die Option mit meiner tollen Fortbildung zum Beispiel, dass wir eben dieses Niveau auch einfach so hoch halten können. Heißt, alle tiermedizinischen Fachangestellten, die hier eigentlich aktiv Narkosen machen, die sind weitergebildet oder gerade in Weiterbildung. Und zudem ist es ja wirklich also angepasst an eigentlich fast die Humanmedizin. Also wir haben wirklich Monitoring wie im humanmedizinischen Niveau. Also wir haben wirklich von Herzfrequenz über Blutdruck, wir sehen den Sauerstoff, wir sehen CO2-Werte, können halt wirklich immer direkt auf Anzeichen von Schmerz zum Beispiel reagieren, natürlich auch auf andere Probleme, die es natürlich in der Narkose mal geben kann. Wie zum Beispiel Blutdruckabweichungen, die kann man eben ganz schön ausgleichen. Also deswegen denke ich, dass hier alle recht kompetent sind, weil wir eben auch einfach Spaß daran haben, uns weiterzubilden und das eben an diesem Niveau anzupassen, was wir einfach gerne leisten und auch eben den Leuten geben und vor allem den Tieren halt einfach geben möchten.
Du hast eben was gesagt, Andreas. Man hört das ja auch immer. Anästhesie ist gefährlich, beim alten Tier und. Kommunikation ist, glaube ich, echt ein Riesending. Ne? Man muss aufklären, Information, Vertrauen schaffen für die eigene Kompetenz. Also ich finde es nicht banal, tatsächlich.
Absolut nicht. Nein. Und dann hat man es ja auch mit einem Tierbesitzer, Tierbesitzerin zu tun, die Schiss haben, die Angst um ihre Tiere haben und vielleicht gar nichts aufnehmen können oder nur wenig. Und deswegen, das ist schon ein ganz, ganz besonderes Kapitel.
Über diesen Bereich Kommunikation mit den Besitzern, Besitzerinnen haben wir mit Alina Schuschnigg auch gesprochen.
Es gibt Leute, die natürlich, das sind Familienmitglieder, gell, die einfach eine wahnsinnige panische Angst haben, auch ein paar Tränchen verlieren am Morgen schon bei der Abgabe. Es gibt welche, die sind da ein bisschen abgeklärter, die wollen vielleicht einfach auch eher aus dieser Situation raus, verlassen den Raum dann eher. Andere wollen wirklich am besten so lange bei ihrem Tier dabei sein, wie es nur geht. Und da muss man eben auch immer individuell gucken, weil ich den Leuten immer versuche zu erklären, dass sie gerne ihr Tier unterstützen können und auch knuddeln können, aber einfach die Narkosesicherheit vorgeht. Das bedeutet, ich die Tiere gerne einfach im OP-Raum hätte bei mir, weil ich einfach da schneller, sicherer reagieren kann, einfach mehr Optionen habe als bei den Besitzern im Raum. Das heißt, ich versuche ihnen einfach sehr offen zu kommunizieren, dass alles, was ich tue, wirklich nur zum Wohl des Tieres fällt und dass ich aber auch total Verständnis für deren Emotionen habe, ganz klar. Also ich versuche denen zu erklären, dass auch wenn mein Tier hier ist, ich einfach nur Patientenbesitzerin irgendwo bin und ich auch einfach weiß, wie das ist, wenn man Sorge hat, dass was passieren kann, versuche ihnen natürlich einfach so ein bisschen die Sorge zu nehmen, indem ich eben erläutere, was wir hier alles tun, auf welchem Niveau wir hier arbeiten. Ich hatte es noch nie, dass ein Besitzer oder Patientenbesitzerin mir nicht mit gutem Gefühl das Tier übermittelt hat. Also es bedanken sich auch recht viele sehr herzlich bei mir und sagen danke für das Gefühl, dass ich gerade irgendwie vertrauen kann und dass ich mich auch gut dabei fühle. Ja, man muss immer individuell so ein bisschen gucken, wer vor einem steht und welche Art von Behandlung, sage ich jetzt mal, da am empathischsten ist und eben natürlich auch immer fachlich, weil ich kann den Leuten natürlich nichts versprechen.
Im Gespräch hat Alina dann noch eine Sache gesagt, das fand ich wirklich beeindruckend. Und stimmt, ich habe mit ihr alleine gesprochen, du warst in der Zeit bei Alexander Reiter bei der OP dabei. Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil sie sagt, hey, man muss einfach verstehen, dass die Menschen, die TierbesitzerInnen, sich Sorgen machen.
Was ich nie vergessen darf, dass die Patientenbesitzer einfach eine Sorge haben dürfen und dass sie auch die äußern dürfen und dass sie auch vielleicht dreimal anrufen und fragen, ob alles okay ist. Und auch wenn man sich denkt, ach, bitte vertrauen Sie doch einfach, dass man das nicht so einfach kann, dieses Loslassen, dass man dann Verständnis für hat, dass das einfach für die eine schwer zu tragende Situation eventuell sogar ist, dass man einfach Verständnis für den Patientenbesitzer hat, Tier immer an erste Stelle stellt und ja, motiviert ist, weiterkommen möchte, lernen will.
Ich fand das, was Alina Schuschnigg gesagt hat, ja total, eigentlich denkt man, es ist selbstverständlich und gleichzeitig ist es ja total wichtig. Und gerade wo wir den O-Ton gehört haben, hast du auch nochmal gesagt, dass diese Kommunikation so wichtig ist.
Absolut. Jetzt ist in dem TZZ sind genügend Leute da und gerade diese Kommunikation zu den Patientenbesitzerinnen, aber auch zu den überweisenden Haustierärztinnen ist wirklich sehr wichtig. Dafür sind auch Leute, Ressourcen da. Und wenn ich mir vorstelle, dass da viel, viel Stress läuft, dann leidet auch automatisch die Kommunikation. Und deswegen finde ich es gut, wie die es machen.
Müssen wir auch mal drüber reden, vielleicht Praxismanagement, wie organisiert man sich in der Praxis, weil das ist ja auch herausfordernd. Also das ist ja nicht alles, wir können das hier so leicht darstellen, aber natürlich muss man auch über ökonomische Faktoren sprechen und. Also darüber, vielleicht können wir da mal so ein Deep Dive machen in der Folge Wettrekorder. Wenn ihr Lust habt, auf sowas, so ein Thema mal zu hören, schreibt uns einfach eine Mail, wettrekorder@saschaschiffbauer.com oder
moll@mollmedia.de.
Und dann könnt ihr uns eure Ideen, eure Wünsche, eure Vorschläge einfach per Mail zukommen lassen. Wir freuen uns. Wir packen die Mikros ein und kommen überall hin, wo man gut mit der Bahn oder sonst wie irgendwie hinkommen kann. Kommunikation ist wichtig. Ich erinnere mich auch, Anna Draschke hatte dann bei den Chihuahua noch sowas fertig gemacht. Das fand ich ganz nett. Dann gibt's eine Mappe mit einem Polaroid, wo das die Menschen, die jetzt für dieses Tier verantwortlich waren, mit dem Tier im Aufwachraum quasi noch ein Polaroid schießen und dann gibt's diese gesamte Mappe für die Besitzenden. Das fand ich irgendwie ein ganz süßes Ding.
Habe ich gar nicht gesehen.
Ja, ganz, ganz süßes Ding, dass man als Besitzer, als Besitzerin auch noch was in der Hand hat. Wir springen wieder rein in das Gespräch mit Anna Draschke und wir haben sie gefragt, was sie so erstens nochmal für wichtig erachtet, aber wie sie auch in die Zukunft schaut, wie sich die Zahnmedizin entwickeln wird.
Würden alle schon mal durchröntgen, die ein Dentalröntgen haben und würden es in jedem Patienten machen, da wäre schon ein Riesenschritt gemacht. Also wenn wir mal so Basis anfangen. Das mit dem CBCT braucht nicht jeder. Die es haben, das wird es wahrscheinlich auch noch in mehr Praxen geben dann, ist hilfreich bei unterschiedlichen Indikationen, ist auch super. Was wir in der CBCT immer als limitierenden Faktor hatten und auch im Dentalröntgen, war, dass wir eigentlich nur harte Gewebe darstellen können und keine Weichteilgewebe. Und da gibt es jetzt eben ganz neu, sehr, sehr cool, so Updates für dieses CBCT, was wir haben, zum Beispiel Dual Energy, dass wir plötzlich auch Weichteilgewebe darstellen können. Das ist ja so der Next Step. Dann kann ich nochmal Tumore, Speicheldrüsen, alles Mögliche, was da noch im Weichteilgewebe ist, darstellen. Das ist schon eine Riesensache noch und das steckt noch in den Kinderschuhen. Das wird noch besser werden. Das heißt, wie bei jedem Handy, bei jeder Kamera wird einfach diese Bildgebung auch noch mal besser werden. Aber wir haben natürlich, wenn wir nicht nur in der Bildgebung, sondern auch wenn wir über Materialien sprechen in der Zahnheilkunde, ja, und das fängt ja an mit diesen Klebern, mit diesen Bonds und so, die werden auch jedes Jahr besser, Kunststoffe, mit denen wir Füllungen hineingeben, Füllungsmaterialien, die Materialien, aus denen Kronen sind, also einfach zahnärztliche Materialien, mit denen man jeden Tag arbeitet. Hat man in der Tierzahnheilkunde vor ein paar Jahren halt sich was aus der Humanmedizin genommen, aber es gab nichts Spezifisches. Und was jetzt passiert ist, es wird immer mehr spezifisch für uns hergestellt und es wird immer einfacher, auch Instrumente. Da denkt man gar nicht dran, aber wenn wir mit Instrumenten für die Humanmedizin arbeiten, unsere Zähne bei den Tieren sehen ja ganz anders aus. Und in dem Moment, wo extra Instrumente für uns hergestellt wurden, haben wir nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also es sind schon so einfache Dinge, die das Arbeiten leichter machen und das nach vorne bringen. Und wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit Intraoral-Scans für Prothetik, für Kronen fangen wir gerade an zu arbeiten. Mit 3D-Druck für Ersatz, wenn man zum Beispiel größere Kieferanteile bei einem Tumor rausnimmt. Also es geht schon so immer noch weiter in die Digitalisierung und dadurch werden Arbeitsschritte einfacher, es kann präziser gearbeitet werden und eine Challenge, an der wir gerade dran sind, ist eben, wie können wir KI einsetzen? Zum einen vielleicht in der Optimierung von Befundung, dass Dinge, die man vielleicht sonst übersieht, weil man vielleicht betriebsblind wird, weil man vielleicht sich auf eine Pathologie fokussiert und die KI läuft nochmal drüber und sagt so, Entschuldigung, ja, du hast dich auf den Zahn fokussiert, aber hast du den da hinten unten auch richtig angeguckt, der hat doch auch was. Das wäre für uns jetzt so, dass so ein bisschen noch jemand, der mal drüber guckt und so Achtung sagt. Und das ist natürlich auch super für die Praxen, die gerade mit Zahnheilkunde anfangen, mit Dentalröntgen anfangen, dass sie, wenn sie sich unsicher sind, dass da eine KI drüber läuft und sagt, hey, zum einen hast du gesehen, da ist eine Aufhellung im Knochen, da hat der Zahn irgendwas, schau das nochmal an. Und was ich jetzt eben schon gesehen habe, auch sagt, dein Röntgenbild ist übrigens komplett überbelichtet, kannst du es bitte nochmal schießen, ja, das kannst du so nicht befunden, mein Freund. Ja. Und auf der anderen Seite sogar sagt, du hast die Wurzel abgeschnitten, das kannst du auch nicht befunden, kannst du das Röntgenbild bitte nochmal machen mit der ganzen Wurzel drauf. Und das hilft ja im Lernprozess unglaublich viel, wenn du täglich so ein bisschen eine Kontrolle hast und da musst du auch niemanden anrufen oder fragen und der sagt dir immer so, mach ein bisschen mehr so, mach ein bisschen mehr so. Da wirst du ja super schnell richtig gut einfach und da sehe ich jetzt eine ganz steile Entwicklung. Einfach in die Breite, ja, gar nicht mal, wie kann es noch geiler nach oben bei den Spezialisten gehen, sondern wie können wir ganz viele Tierarztpraxen so weiterentwickeln, dass die eben diese Medical Guidelines einhalten können, dass sie sich leichter tun, vernünftige Zahnheilkunde in ihren Praxen zu praktizieren, auch Spaß dran haben, dass es nicht so frustrierend ist, ja. Also Tools, um einer breiten Gemeinheit weiterzuhelfen, sich zu entwickeln in der Tierzahnheilkunde. Da sehe ich gerade den größten Hebel. Patrick, wie alt ist der denn?
12.
Mhm. Ich kenne ihn schon viele Jahre tatsächlich. Ich
war aber gar nicht so
klein. Nee, wir haben auch vorhin gesagt, er ist wirklich groß. Er hat eine richtige Nase, gell? Das ist toll. Also wir haben uns das ja alle hier nicht verloren über die Jahre und auch mit der Spezialisierung nicht, dass wir unsere Patienten wirklich toll finden und dass wir jeden Einzelnen so ein bisschen feiern. Und bei ihm haben wir vorhin hier auch gesagt, also so ein schöner Chihuahua, so groß und mit Nase und so hübsch.
Mein Vorschlag. Sascha, lass uns doch mal in einem Dreivierteljahr vielleicht in die Tierklinik Oberhaching fahren, weil die haben auch eine sehr, sehr gute Abteilung, wird gerade nochmal erweitert und renoviert. Und vielleicht gibt es da ja noch ganz andere Entwicklungen, die wir uns da tatsächlich vor Ort anschauen können.
Also wir nehmen im Januar auf, okay, dann geht es wieder runter nach Süddeutschland.
September?
Herrlich, gut. herrlich. ich oute mich jetzt. Und das wird bei der ein oder anderen, dem ein oder anderen, der uns zuhört, vielleicht Ressentiments hervorbringen. Aber ich sage jetzt mal meinen Status quo meiner Befindlichkeit. Ich bin mit Hunden groß geworden, ich hatte Katzen und habe jetzt wieder Hunde und bin leidenschaftlicher Tierbesitzer. und schaue gleichzeitig auf das eine oder andere Tier mit, ja, ich sage etwas despektierlich herab. Also, ich nehme Heimtiere, manchmal erwische ich mich dabei nicht so richtig ernst.
Was Quatsch ist.
Natürlich ist das Quatsch.
Was absoluter Quatsch ist, es gibt 4 Millionen Heimtiere, also Kaninchen, Meerschweinchen, Nager, 5 Millionen in Deutschland und die haben mittlerweile halt jetzt auch den...
4 Millionen oder 5 Millionen?
5 Millionen. in Deutschland und die nehmen mittlerweile halt auch einen wichtigen Platz in der Familie ein.
Also zu Recht,
ja, ja. Ja, und die werden, also gerade die Meerschweinchen und Kaninchen werden auch über 10 Jahre alt. Das heißt also, da ist eine richtige Bindung und die BesitzerInnen wollen eine vernünftige und artgerechte tiermedizinische Versorgung und suchen sich die auch.
Und ich habe ja gesagt, ich, das ist ja meine Subjektive, die sich aber wandelt. Und diese Versorgung, die gibt's eben auch im Tierzahnzentrum. Auch diese Tiere haben Zähne und können erkranken und müssen behandelt, kontrolliert, begleitet werden. Und was ich ganz spannend finde, für die kleinen Heimtiere gibt's quasi ja eine extra Abteilung. Ich habe es eingangs gesagt, dass es extra OPs gibt für die kleinen Heimtiere, aber es gibt auch extra Team. Und wir hatten die Gelegenheit, wir beide, mit 2 Menschen aus diesem Team zu sprechen.
Mit Dr. Laura Imhoff, die ist die Oberärztin für kleine Heimtiere.
Und mit Dorothee Köstler, die leitet die Anästhesie der Kleinsäuger, ist TFA mit dem Schwerpunkt der Anästhesie. Und los geht's mit Laura Imhoff, die zunächst auf die grundsätzlichen Unterschiede bei den kleinen Heimtieren im Vergleich zu den Kleintieren, meine Güte, also zwischen den Kleinsäugern und Hund und Katze eingeht.
Das ist nicht so wie bei Hund und Katze, sondern Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas. Wir haben Zähne, die lebenslang nachwachsend sind. Das heißt, sie müssen stetig in dem Fall auch behandelt werden. Da entwickeln sich sehr gerne hochgradige Zahnpathologien, Zahnabszesse, Veränderungen, Frakturen im Zahnbereich. Wir arbeiten hier auch sehr viel dadurch, dass wir ganz viele super tolle Bildgebungsmöglichkeiten, die haben natürlich auch mit Widderkaninchen, die nicht nur in Zahnrichtungen, sondern auch mit Ohren sehr, sehr stark Probleme entwickeln können. Das sind Punkte, wo man vielleicht vorher gar nicht so viel drüber nachgedacht hat oder wo vielleicht auch der ein oder andere Besitzer sich gar nicht so die Gedanken darüber macht. Aber sie können tatsächlich sehr, sehr schwerwiegende Zahnerkrankungen entwickeln und das passiert eigentlich sehr, sehr häufig.
Die größte Herausforderung ist, dass es halt Beutetiere sind, dass sie extrem stressanfällig sind und dass wir halt hier mit unserem Rabbit-Friendly-Zertifikat natürlich auch sie so behandeln, dass sie genug Adaptionszeit haben, dass sie in Ruhe ankommen können, dass wir einen eigenen Raum haben, speziell nur für die Kaninchen und für die Heimtiere, dass sie nicht in anderen Räumen sind mit, sag ich mal, Raubtieren, Anführungsstrichen, dass sie halt einfach sich hier wohlfühlen können und dass wir da schon mal den Stress rausnehmen, weil ich glaube, das A und O ist tatsächlich bei den Heimtieren, dass wir versuchen, so wenig wie möglich die Tiere zu stressen vor einer Narkose.
Dorothee Köster hat Rabbit-Friendly gerade erwähnt. Was das ist,
können wir gleich noch erklären.
Wir gleich noch, weil wir haben noch ein paar Fragen an die beiden natürlich gestellt. Und das, was ich eben so kolportiert habe und was sich natürlich jetzt auch ändert, also natürlich, ich will ja hier nicht werten zwischen irgendwelchen Tieren und den Beziehungen, sondern die Beziehung ist, wie sie ist und jedes Tier ist gleich zu sehen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Also Objekt, Subjekt, aber damit fange ich jetzt nicht an. Aber diese Wahrnehmung, damit war ich ja nicht alleine. Also auch in der Praxis wurden die Kleinsäuger lange anders wahrgenommen.
Ich bin jetzt schon ziemlich lange TFA und ich habe es früher ganz anders erlebt. Da waren die kleinen Heimtiere eher immer so am Rande. Da waren auch die Besitzer tatsächlich nicht so bereit dafür. Und beziehungsweise die Diagnostik war natürlich auch deutlich schlechter, sodass es jetzt schon eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren gegeben hat.
Laura Imhoff hat uns noch mal mit sozusagen ins Mikrofon gegeben, was ihr wichtig wäre, was auch sie Besitzenden mitgibt.
Einmal wöchentlich im besten Fall mal durchgehen und dann kontrolliert man das Gewicht, dann schaut man einzelne Regionen an, schaut sich mal Augen vorne auf die Schneidezähne, Ohren, Nase, einfach ob irgendwelche besonderen Auffälligkeiten sind. Dass man sagt, hey, wenn man das regelmäßig macht, dass in dem Fall vielleicht schon kleinere Veränderungen auch besser auffallen können. Das sind immer gute Dinge, die die Besitzer eigentlich zu Hause auch schon machen können. Und ich finde, das wird eigentlich auch sehr gut angenommen, weil ich immer sage, das ist so die kleine Hausaufgabe, die man zu Hause noch erledigen kann. Und ich finde immer, dass es damit ganz gut funktioniert eigentlich und dass dann besser auch kleine Sachen eben bemerkt werden können.
Was ich ja immer spannend finde, und das ist ja so auch wirklich deins, weil du ja bei so vielen unterschiedlichen Praxen reinschaust, du guckst ja auch tatsächlich und fragst immer, ja, wie ist denn der Austausch zwischen den unterschiedlichen Praxen und diese optimalen Prozess der Zusammenarbeit zwischen Zuweisenden und dem Tierzahnzentrum im Speziellen und aber auch im Allgemeinen, das erklärt uns, wie sie darauf blickt, Laura Imhoff, im nächsten Ausschnitt.
Man sollte dann überweisen, wenn man sich ab einem Zeitpunkt sagt, okay, ich bin mir einfach nicht sicher in dem, was ich gerade mache. Das kann ganz am Anfang sein. Das kann vielleicht schon Kaninchen betreffen, die Veränderungen an den Schneidezähnen haben, die trotz allem leider immer noch hin und wieder einfach nicht ordnungsgemäß eingekürzt werden, sondern immer noch abgeknipst werden. In manchen Fällen beginnt es schon da zu sagen, hey, das ist ein Punkt, wo man vielleicht überweisen sollte. In anderen Fällen gibt es viele Kollegen, Kolleginnen, die schon sehr viel vielleicht auch an Erfahrungen mitbringen und machen und man dann natürlich trotz allem ab einem gewissen Zeitpunkt sagen muss, okay, hier weiß ich an der Stelle nicht weiter und zu dem Zeitpunkt sollte ich vielleicht dann wohin überweisen, wo mir geholfen werden kann, dass man diesen Fall vielleicht auch gemeinsam bearbeiten kann.
Im nächsten Ausschnitt, Andreas, kommt was, was wir an dem Tag aus unterschiedlichen Perspektiven hören durften. Nämlich, dass es ein Tier hat irgendwas, dann wird an den Zähnen gearbeitet und das rauskommt ein anderes Tier. Ich meine, wir alle wissen, wie furchtbar Zahnschmerzen sind. Wir äußern uns aber. Und Dorothee Köster hat dazu, finde ich, eine ganz schöne Geschichte, wo sie das auch nochmal so direkt erlebt hat bei einem Patienten.
Letztens hatten wir erst wieder einen Patient da, wo wir Zahnextraktion gemacht haben und wo die Besitzerin wirklich gesagt hat, das ist ein verändertes Tier danach gewesen. Also, dass man natürlich vorher gar nicht so krass gemerkt hat, was jetzt eigentlich das Problem ist, aber dass einfach das Tier deutlich ruhiger war, dass es nicht so fröhlich war und danach war einfach diese Aussage, dass dem Tier jetzt viel besser geht, dass sie das Tier kaum wiedererkennt. Das sind so die Momente, wo man sich einfach freut und wo man sagt, hey, wir machen das Richtige.
Das waren ein paar Ausschnitte aus dem Interview mit den beiden und Rabbit Friendly. Das haben wir gesagt, müssen wir noch erklären, Andreas, sonst können wir hier nicht weitermachen.
Rabbit Friendly ist ein gemeinnütziger Verein, der 2024 gegründet wurde, schon wieder mal auf dem DVG-Kongress. mit dabei waren Anna Draschka, Diana Ruf, das sind so die beiden Persönlichkeiten, die das Ganze nach vorne gebracht haben. Und sie versuchen halt in der Breite für Kaninchen zu werben, so dass sie oder um mehr Verständnis halt für Kaninchen zu haben und das Bewusstsein der KollegInnen in den Praxen einfach zu schärfen. Sie wollen ein Zertifikat ins Leben rufen oder sind dabei, ähnlich wie Cat Friendly, da geht es natürlich um die Katze, aber so, dass die Praxen gewisse Standards in ihren Tierarztpraxen einrichten, so dass sie den Kaninchen und ihren Besitzern halt entsprechend entgegenkommen.
Also letztlich Prozesse zu standardisieren, zu zertifizieren dann kann ich als Halter, weiß ich, hey, hier weiß man, was mein Kleinsäuger braucht.
Genau.
Wir haben uns entschlossen hier, dass wir zumindest auf der linken Seite Zähne extrahieren, weil das war schon sehr entzündet Und das könnte dazu beitragen, dass die Katze nicht frisst. Und deswegen haben wir gedacht, so, jetzt nützen wir diese Anästhesie noch aus, zum mindestens auf der linken Seite. Weil auf der rechten Seite schaut es gar nicht so entzündet aus. Dann werde ich hier das Gewebe auch entsprechend einschneiden. So einfach diese losen Teile ein bisschen wegschneiden. Was schönes, sauberes Gewebe haben zum Vernähen.
Das, was ihr da gerade gehört habt, war übrigens Professor Alexander Reiter. Während der OP, wo Andreas, ja, wo du ihm über die Schulter geschaut hast, ne?
Er hat mir viel erzählt, was er alles erlebt hat in Amerika und auch die Ziele, die er jetzt in Deutschland oder beziehungsweise in seinem Heimatland Österreich hat. Und der Mann will was bewegen und ist natürlich fachlich auch absolut dazu in der Lage.
Sag mal, ist das für dich eigentlich was? Ich meine, das ist immer so ein bisschen das Grundsätzliche, so ein bisschen laienhaft gefragt in der Tiermedizin. Aber der war jetzt bei einer Katze, die wirklich eine Herausforderung war. Und das ist ja schon auch noch kompakt. Klar, wenn wir bei den Kleinsäugern gucken, sind wir noch mal kompakter unterwegs. Aber wie ist das so für dich, wenn jemand eben auf so einem kleinen Feld arbeitet, aber da kann ja auch der Rottweiler liegen, wo man dann anders Platz hat. Nimmst du das noch wahr oder ist das, weil du in so vielen Praxen unterwegs bist, für dich auch ganz normal?
Nee, ganz normal ist gar nichts, weil es für mich immer was Besonderes ist. Und trotzdem hatte ich mir vorher, bevor ich diesen Job überhaupt angefangen habe, gedacht, dass ich das überhaupt nicht sehen könnte, dass ich das nicht aushalten könnte. Aber es ist so faszinierend für mich, dabei zu sein und zu sehen und vor allen Dingen dann noch näher ranzugehen oder Fotos zu machen, dass ich mir fest vorgenommen habe, dass ich in meinem nächsten Leben Tierarzt werde.
Wir dürfen gespannt sein, wir dürfen gespannt sein. Wir haben Alexander Reiter auch noch in einem Gespräch gehört, das ich aus Datenschutzgründen jetzt hier nicht mit reinbringe, wo er mit der Besitzerin, mit der Patientenbesitzerin gesprochen hat. Und da merkt man auch dieses Gefühl, und das hatte Dorothee Köstler ja eben auch, was man bewirken kann mit so einer Behandlung. Also wie schnell in Anführungsstrichen das geht, man auch was Gutes erreichen kann für den Patienten. Und ich nehme das so ein bisschen vorweg, weil Anna Draschka auf die Frage, was sie denn so fasziniert an ihrem Beruf, naja, hört einfach selbst, was sie gesagt hat, aber ich finde das einen wunderbaren O-Ton.
Im Endeffekt ist es ja das coolste Fachgebiet, weil in welchem anderen Fachgebiet kommt denn der Patient zur Tür rein, hat massive Beschwerden, die womöglich noch nicht mal der Besitzer bemerkt, weil die nichts sagen. Vielleicht sogar Tierärzte, die vorher schon konsultiert wurden, nicht sehen, weil diese Tiere ja nichts sagen und es vielleicht gar nicht so schlimm aussieht, weil wir sehen ja nur die Krone. Und dann legst du die schlafen, machst eine Bildgebung, hast innerhalb von Minuten die Diagnose und innerhalb von 3 Stunden OP-Zeit heilst du den Patienten. Dann hat er vielleicht noch ein paar Wundnähte für 2 Wochen und danach ist der gesundet. Also welches Fachgebiet deckst du denn unentdeckte schlimme Leiden auf? Weil das ist ja so, wir haben vorhin schon gesagt, lokal böse Entzündungen, Schmerzen, aber vielleicht auch systemisch, weil andere Organe, die dadurch betroffen sind. Bildgebung, zack, Diagnose und Therapie in 3 Stunden und dann gibst du den gesund wieder nach draußen. Dann sage ich, wie befriedigend ist das denn bitte? Und das mache ich mehrfach am Tag.
Ja, wie befriedigend ist das denn bitte? Und das mache ich dann mehrfach am Tag. Also ich glaube, wenn man das hört, will jetzt jeder nur noch Tierzahnheilkunde machen und nicht andere Dinge, die vielleicht anders komplex sind. Aber hier hast du ja Ursache, Wirkung, ratzfatz. Und Michael Hartmann, Präsident der DGT, ja, letztlich, und das war ganz lustig, weil die zeitlich hier auseinanderlagen, die beiden Aufnahmen. Also Michael Hartmann wusste ja gar nichts von unserem Besuch zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn interviewt haben. Aber hier ist das, warum er die Tierzahnheilkunde so faszinierend findet.
Es ist eine unglaublich befriedigende Geschichte, wenn man einen jungen Zahnpatienten hat, der kieferorthopädische Probleme hat und man kann dem im Jugendalter schon helfen und hat dann ein tolles Gebiss für die nächsten Jahre, dann ist das befriedigend, genauso wie es befriedigend ist, dann einen alten Patienten mit Zahnproblemen und Zahnschmerzen zu versorgen und der kann wirklich bis ans Ende seiner Tage noch lustvoll fressen. Also ich glaube, es gibt eigentlich nichts Schöneres, dann zufriedene vierbeinige Patienten und zufriedene Zweibeiner am anderen Ende der Leine zu haben.
Dieser Podcast neigt sich seinem Ende und inhaltlich, ihr habt die Interviews, sind tatsächlich so aufgenommen oder so abgespielt, wie wir sie auch aufgenommen haben an diesem Tag. Also auch unser Tag in München hat sich so langsam dem Ende zugeneigt. Und auf der Rückfahrt, ich habe es eingangs gesagt, wir sind mit dem Zug zurückgefahren, ist wirklich was Schräges passiert. Wir haben uns nochmal reflektiert oder darüber unterhalten, was wir so mitgenommen haben vom Tag, was uns wichtig war. Und dann hatten wir einen Zug, einen Mitreisenden. Ne?
Ja, nicht nur einen, sondern direkt zwei Leute, die dann innerhalb kürzester Zeit über ihre Besuche beim Tierarzt beziehungsweise auch über Zahn-OPs bei ihren Hunden gesprochen haben. Und dann ging es natürlich los. Ne? Ist das nicht alles übertrieben? Und das ist ja unheimlich teuer. Und. Das war, wir waren beim Thema und konnten dann nochmal so richtig erzählen und auch quasi lebendig erzählen, was alles dahinter steckt. Ne?
Ja, es war sehr lustig und wirklich fast wie geskriptet, dass man glaubt, das kann doch gar nicht sein. Aber diese Frage, ist das nicht alles übertrieben? Weil da ging es so ein bisschen her, der eine Mitreisende, die hatten auch einen Hund mit Herausforderungen, die sind wirklich auch, ich glaube, nach in die Schweiz sogar gefahren oder nach Österreich, ich weiß nicht mehr genau, aber haben viele Kliniken besucht, viele SpezialistInnen und so und haben das immer wieder gemacht und dann kam eben diese Diskussion und diese Frage, ob es eben übertrieben ist, die habe ich auch Anna Draschka gestellt.
In dem Moment, wo jemand sagt, ich möchte, dass dieses Tier schmerzfrei ist und ein gutes Leben hat und das ist es mir wert, dann möchte ich das doch auch in dem Moment, wo ich weiß, was medizinisch State of the Art ist, ordentlich machen. Also ethisch und moralisch ist es doch dann sinnvoll, es gescheit zu machen oder halt gar nicht.
Andreas,
Sascha.
Das war Wettrekorder 5, also fast. Wir sind in unserer letzten Moderation. Danke dir für diese Möglichkeit, dass ich da mitkommen konnte. Ihr hört übrigens meinen schnarchenden Hund hier und schnarchende Hunde soll man ja nicht wecken.
Nein, also jetzt nochmal ganz im Ernst. Das Ding läuft ja nur so, weil wir da morgens um 5.20 Uhr losgefahren sind, weil wir auf dem Weg nochmal uns alles einverleibt haben. Wir waren super vorbereitet. Ich war extrem nervös, weil einfach da auch viel auf dem Spiel steht. Ich finde, wir haben einen Tag Zeit, so eine Reportage zu machen, O-Töne einzufangen, Interviews zu machen und zu verstehen, was da abgeht. Mhm. Und ich finde, das haben wir bis auf eine Kleinigkeit hervorragend hingekriegt. Die Kleinigkeit nämlich, dass wir keine Zeit mehr hatten, uns ein Brezel im Münchner Bahnhof zu kaufen und wirklich hungrig in Köln angekommen sind.
Ja, was auch daran lag, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, dass das Bordbistro Getränke hatte und sonst nur Snacks, also Chips und alles, was irgendwie eingepackt war, aber selber nichts herstellen konnte. Und ich aber so souverän noch zu dir gesagt habe, nein, wir stellen uns nicht in die Schlange, der Zug fährt gleich, wir holen uns was im Zug. Ja,
Amateur,
Amateur, Entschuldigung, natürlich. Das war Wettrekorder Nummer 5, noch nicht ganz. Wir haben noch eine Botschaft von Doktorin Anna Draschka als Botschaft, mit der wir euch dann entlassen. Wir freuen uns auf eure Reaktion, auch zu dieser Ausgabe. Schreibt uns gerne, Mailadressen stehen auch nochmal in den Shownotes, müsst ihr also nicht mitschreiben. Wir freuen uns auf Themenvorschläge, wenn ihr was habt. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn euch unser Podcast gefällt, über positive Bewertungen und folgt uns am besten. Dann verpasst ihr keine der monatlich erscheinenden Wettrekorder-Folgen und der ein oder anderen Spezialausgabe, die auch immer wieder kommen kann, wenn wir Lust haben, was zu veröffentlichen. Also einfach abonnieren auf der Plattform eures Vertrauens.
Mein Vater hat früher mal gesagt, wer nicht hören will, muss lesen. Wir haben auf Just for Vets auch nochmal unsere Interviews zusammengefasst, haben nochmal eine Reportage über das TZZ geschrieben, ein paar Bilder veröffentlicht und wer Lust hat, darauf zu klicken, auch diese Links findet ihr in den Shownotes.
Wir sagen Tschüss mit Anna Draschka, die jetzt nochmal sagt, was ihr wirklich zentral wichtig ist, wenn sie auf die Tierzahnheilkunde schaut und was sie sich wünscht, was eben die Zuhörenden dieses Podcasts mitnehmen sollen. Macht's gut, bleibt uns gesonnen und bis zur nächsten Ausgabe.
Ciao, ciao.
Wir haben in der normalen Primary Care, haustierärztlichen Praxen, die ja teilweise auch gar keine Zähne machen. Da finde ich es unglaublich wichtig, dass wir die Maulhöhle bei der allgemeinen Untersuchung mit einbeziehen und so lächerlich sich das vielleicht anhört, wirklich gucken, sind alle Zähne da? In welchem Zustand sind diese Zähne? Und dass besonders auf abgebrochene Zähne geachtet wird. Jeder abgebrochene Zahn muss behandelt werden, auch wenn da nur ein bisschen was weg ist. Und wenn Zähne fehlen, dass man sich überlegt, warum die fehlen, ob die vielleicht irgendwo unter der Zahnfleischgrenze trotzdem liegen, ob das okay ist, dass da Zähne fehlen. Das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Punkt. Und dann natürlich, wie wir auch gesagt haben, überall, wo Belege drauf sind und womöglich schon eine Rötung, eine Entzündung ist, das ist behandlungswürdig. Dann muss das auch gemacht werden. Und so ein bisschen Neudeutsch Awareness, ja, dass man einfach sagt, hey, das ist wichtig, Maulhöhle, lokal, aber auch generalisiert. Und ich würde ja provokativ behaupten, jeder, der reinkommt, hat irgendeinen Zahn, der eigentlich behandlungswürdig ist. Und dass man da noch mehr drauf guckt und sensibler reagiert. So, das wäre mir ganz wichtig.